Wir gehen Vers für Vers durch die Bibel und wir sind im Kolosserbrief im Kapitel 3. Wir sprechen noch immer über das Anlegen, über diese Einstellungen, diese Verhaltensweisen, die wir anziehen sollen als Jünger Jesu. Das ist ein sehr praktischer Abschnitt, den wir studieren. Letztes Mal haben wir uns die Dinge angesehen, wo der Herr eher allgemein zu uns gesprochen hat. Allgemeine Einstellungen, die wir anlegen sollen als Christen. Heute wird er über Beziehungen sprechen. Über die verschiedenen Dinge, die wir in unseren Beziehungen anlegen sollen. Die Einstellungen, die Haltungen, die wir da haben sollen. Eigentlich müssen wir im Vers 17 anfangen. Da heißt es, alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater Dank durch ihn. Das ist, was unsere Motivation ist. Wir tun alles für Jesus und alles mit Jesus und alles seiner Natur entsprechend und alles in seiner Kraft. Es ist wichtig, wenn wir über diese Beziehungen sprechen. Unsere Beziehungen mit anderen Menschen sind nicht losgelöst von unserer Beziehung mit Jesus, sondern unser ganzes Leben, alles, was wir tun, hat mit ihm zu tun. Und es ist wichtig, dass wir ihn hier in dieses Bild mit reinbringen, in unsere Beziehungen mit diesen anderen Menschen. Das heißt, es geht nicht nur um deine Beziehung zu der anderen Person. Es geht auch um deine Beziehung mit Jesus und ich würde sagen, in erster Linie um deine Beziehung mit Jesus. Wir wollen ihm treu sein, wir wollen ihn ehren in unseren Beziehungen mit anderen Menschen. Wir wollen ihm treu sein, wir wollen alles, was wir tun, in erster Linie für ihn tun, weil wir ihn lieben. Und manchmal gehen uns diese Dinge, die Gott uns sagt, gegen den Strich. Manchmal sind das Dinge, die gegen unsere Gefühle sind. Gerade im Umgang mit anderen Menschen. Andere Menschen sind nicht immer die angenehmsten. Nicht immer die treu sind dem Herrn. Nicht immer, sie tun nicht immer unbedingt das, was sie tun sollten. Und darum ist es wichtig, dass wir Gott in dieses Bild bringen. Manchmal haben wir das Gefühl, die andere Person verdient es nicht, dass ich mich gegen ihr gegenüber so verhalte, dass ich mich ihr unterordne oder dass ich sie liebe. Manchmal sind wir nicht liebenswert. Und manchmal übersteigt es unsere Kraft, es zu tun. Und hier ist es wichtig, dass der Herr sagt, wieder der Herr sagt, ihr müsst es anlegen. Das impliziert, dass es aktiv ist, dass es Arbeit ist, dass diese Dinge nicht das ist, was natürlich für uns kommt, sondern der Herr scheint gerade diese Dinge anzusprechen, die uns schwerfallen, wo wir Schwächen haben, diese Bereiche, wo wir dazu tendieren, sie zu vernachlässigen. Und gerade in diesen Zeiten, wo uns das schwerfällt, müssen wir über die andere Person hinausschauen. Über unseren Ehepartner, über unsere Eltern, über unseren Chef. Wir müssen auf Jesus schauen, Jesus sehen. Jesus, ich tue das in deinem Namen. Ich tue es für dich, Jesus. Ich liebe dich und ich will dich ehren, ich will dir gehorsam sein. Ich will nicht, dass diese Sache zwischen dich und mich kommt, in unsere Beziehung, dass es unsere Beziehung belastet. Und wir wissen, Gott ist treu. Er wird uns immer die Kraft geben, ihm gehorsam zu sein, dem, was er uns sagt. Und wieder, Gott sagt uns diese Dinge, weil er uns lieb hat. Weil er es gut mit uns meint. Er hat uns erschaffen. Er kennt unsere Bedürfnisse. Er weiß, wie unser Zusammenleben am besten funktioniert. Deswegen sagt er uns das. Also alles, was ihr tut, Vers 17 im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Das ist, was die Ehefrauen anziehen sollen, was sie anlegen sollen. Das ist Unterordnung unter eure Ehemänner. Dass ihr seine Leiterschaft in der Familie, diese Leiterschaft, in die Gott ihn eingesetzt hat, dass ihr die anerkennt. Und es geht hier um Gottes Ordnung in der Familie. Gott sagt hier nicht allgemein, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter. Nee, das sagt er nicht. Manche Männer, die behandeln Frauen so mit diesem Macho-Gehabe, als wären alle Frauen ihre Untergebenen und sie könnten sie rumkommandieren. Sie haben irgendwie das Gefühl, dass sie da drüber stehen. Nee, das ist falsch. Das ist überhaupt nicht, was die Bibel sagt. Das hat keinen Rückhalt in der Bibel. Also ihr Frauen, wenn irgendein Mann zu euch kommt mit der Einstellung, ich kann nicht rumkommandieren, sag einfach und tschüss. Das ist nicht, wovon die Bibel spricht hier. Es gibt nur einen Mann für die Ehefrauen, denen Gott Autorität gegeben hat. Jetzt ausgenommen von Leiterschaft in der Gemeinde oder den Vorgesetzten im Beruf, denen sollen wir uns alle unterordnen. Aber das ist der Ehemann für euch, dieser eine Mann in eurem Leben, dem Gott besonders Leiterschaft anvertraut hat für euch. Ja, viele haben ein Problem selbst damit. Und naja, wir alle haben ein natürliches Problem mit Autorität. Ich glaube, das ist unsere Sündennatur. Ganz egal, ob wir Männer sind oder Frauen. Es ist was natürlich für uns zu sein scheint. Ein anderer Punkt ist, dass Männer oft diese Bibelstellen missbraucht haben, um ihre Autorität missbraucht haben. Und natürlich sind Frauen heute auch beeinflusst von der Welt. Zusätzlich. Feminismus. Die Frau zum besseren Mann machen will. Die Welt will ihre eigene Sache tun. Und wir schauen uns die Welt an und es funktioniert nicht. Menschen versuchen so zu leben und fast jede zweite Ehe geht kaputt. Und wir sehen sehr viel Leid. Unsere Gesellschaft ist ein Saustall. Unsere Gesellschaft ist krank. Wegen diesen nichtchristlichen Philosophien. Und ich schaue mich um und ich sehe nicht, dass die Frauen glücklicher sind. Deswegen oder erfüllter sind. Ich glaube ganz im Gegenteil, weil sie sich weigern, diesen Platz einzunehmen, in dem sie Erfüllung finden können. Gott will unser Bestes. Und statt dass wir seinem Weg des Segens folgen und die Frauen entdecken wollen, was Frau sein wirklich heißen kann, in Jesus versuchen sie, die besseren Männer zu werden. Und das ist nicht, wozu sie geschaffen sind. Und dann wundern sie sich, wenn sie nicht erfüllt sind und nicht glücklich sind. Das Traurige ist auch unter Christen. Viele Ehen sind desolat, weil Menschen Gottes Wort letztendlich den Christus, Jesus nicht achten und an diesem Punkt ungehorsam sind und stolz sind und sich von der Welt beeinflussen lassen. Und das hat tragische Konsequenzen. Und ich habe noch keine Familie gesehen, wo Liebe und Geborgenheit ist. In der dieser Machtkampf stattfindet. Ganz im Gegenteil. Ich schaue die Familien an, die wirklich das Leben aus Gottes Wort und sagt. Und oh, da ist Segen, da ist Einheit, da ist Liebe da. Aber das ist nicht mal der Kernpunkt. Der Kernpunkt, haben wir gesagt, ist unsere Beziehung mit dem Herrn. Gott sagt uns hier, Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie er sich im Herrn geziemt. Solch eine rebellische, feministische Einstellung ist nicht Rebellion gegen deinen Mann in erster Linie. Auch nicht Rebellion gegen irgendeine traditionelle Denkform. Sondern hey, das ist Gottes Wort. Es ist eigentlich Rebellion gegen Jesus, gegen deinen Herrn. Und Gott hat in seiner Weisheit hat diese Autoritätslinie gegeben in der Familie. Da ist Gott, steht über den Mann und er leitet die Frau und die Eltern hat als Autorität über die Kinder eingesetzt. Und es hat nichts mit der eine ist besser als der andere oder mehr wert als der andere zu tun. Aber Gott hat diese Autorität eingesetzt. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und wenn dir das nicht passt, dann hast du ein Problem mit Gott. Es ist seine Ordnung, es ist sein Gebot. Du weigerst dich eigentlich seinen Willen zu tun, deinen Platz in seiner Ordnung einzunehmen. ist ein unangenehmes Thema. Aber wir müssen wirklich das in der Beziehung mit Jesus sehen. Also ihr Frauen, wenn euch das nicht passt, dass der Mann das Haupt der Frau ist, dann hey, musst du dich vor Gott demütigen und bekennen: Gott, deine Wege sind höher als meine Wege. Und du bist weiser als ich. Ja, dieser Stolz, diese Einstellung, ich werde den Platz der Autorität über mir einnehmen. Da kommt euch das bekannt vor. Jesaja 14 lesen wir über den Fall von Satan. Er hat gesagt, du sagtest in deinem Herzen, also Gott sagt es über ihn, du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen. Er ist nicht hoch genug. Hoch über die Sterne Gottes, über die Engel meinen Thron aufrichten. Ist auch noch nicht hoch genug. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten. Gott will ich mich gleich machen. Diese Einstellung, dieser Stolz, gegen Gottes Ordnung zu verstoßen. Und was war die Folge davon? Es war nicht die Herrlichkeit, die Satan sich erwartet hat. Sondern wir lesen weiter, doch in den Scheol wirst du hinabstürzen, in die tiefste Grube. Das Resultat, wenn immer wir gegen Gottes Wort handeln, wenn immer wir glauben, es besser wissen zu müssen als er, dann tun wir uns selbst weh, dann zerstören wir uns selbst und zerstören unsere Beziehungen. Deswegen sagt Gott uns diese Dinge, weil Gott uns lieb hat und weil er uns beschützen will und er weiß, was am besten für uns ist. Und ja, wenn wir das nur verstehen würden, wirklich verstehen in unserem Herzen, wie gut Gott es mit uns meint. Das Ganze hat natürlich eine andere Seite. Ihr Männer, wenn ihr eure Ehen, eure Familien, eure Frauen nicht leitet, wenn ihr nicht interessiert seid an den Problemen in der Familie, wenn ihr faul seid und bequem seid und so mit der Einstellung, naja, sie wird schon schaukeln, dann seid auch ihr ungehorsam. Ihr bürdet euren Frauen Lasten auf, die sie nicht tragen sollten. Und vor allem seid ihr auch Gott ungehorsam. Also Verantwortung geht immer in beide Richtungen. Warum hat Gott den Mann als das Haupt der Familie eingesetzt? Hätte sie auch umgekehrt tun können. Denen sich die anderen beschweren, das wäre egal. Aber warum hat Gott den Mann als das Haupt eingesetzt in der Familie und sagt der Frau, dass sie seiner Leidenschaft folgen soll und ihn als Leiter respektieren soll? Nun, ich glaube, Gott kennt einfach unsere Bedürfnisse. Gott weiß, dass wir Männer das Gefühl haben müssen, dass wir die Dinge unter Kontrolle haben, dass wir das Ruder in der Hand haben, dass wir gern die letzten Entscheidungen treffen wollen. Und das heißt nicht, dass wir nicht interessiert sein sollen an der Meinung des anderen oder dem Input oder nicht nach gemeinsamen Lösungen suchen sollen. Ich glaube, das sollen wir sehr wohl. Wir sind ein Team. Aber Gott weiß, dass es in dem Mann drinnen ist, diese Sehnsucht nach Respekt, nach Anerkennung. Es ist vielleicht manchmal lächerlich, aber es ist so. Wir wollen fühlen, dass wir wertgeschätzt sind. Diese Anerkennung. Und das gilt für den sozialen Bereich, aber ich denke auch, wir haben schon mal gesprochen über die Bedürfnisse des Mannes, ich denke auch besonders im sexuellen Bereich. Und eine der lieblosesten Dinge, was eine Frau tun kann, ist Sexentzug oder Sexualität als Druckmittel einzusetzen gegen den Mann. Also wir Männer, wir wollen fühlen, dass wir der King sind. Das ist uns wichtig, das hat Gott in uns hineingelegt. Und wirklich, obwohl wir nach außen auch dieses Macho-Gehabe haben, sind wir sehr verletzlich und sehr, sehr unsicher und unerfüllt, wenn wir das nicht bekommen. Und Gott weiß das. Deswegen sagt er den Frauen, ihr Ehefrauen, eine Sache. Ordnet euch euren Männern unter. Ich meine, das ist das, was sie brauchen. Und wenn ihr das tut, dann wird es dem Mann sehr leicht fallen, euch zu lieben. Und es wird attraktiv für ihn sein. Und Mann, wenn er das Gefühl hat, dass seine Frau ihn liebt und dass sie hinter ihm steht und ihn unterstützt, wenn sie ihm wissen lässt, ich folge dir, ich vertraue dir, ich stehe hinter deinen Entscheidungen, ich vertraue darauf, dass du gut für uns sorgst. Mann, dann wird der Mann über sich selbst hinauswachsen. Und er wird sagen, Mann, ich liebe sie. Ich bin mir zwar selber nicht ganz so sicher, ob die Entscheidung so gut ist. Ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher. Aber solange sie bei mir ist, solange sie zu mir steht, dann wird es okay sein. Dann werden wir es packen. Und er wird verantwortlich sein. Und er wird fürsorglich sein. Und er wird sich sicher fühlen, seine Liebe ihr gegenüber auszudrücken. Auf der anderen Seite, wenn sie kritisch ist und nörgelt und seine Entscheidungen ständig in Frage stellt, dann wird er verletzt sein und er wird sich unsicher fühlen und abgelehnt fühlen. Und dann aus Selbstschutz wird er kalt werden und je nach Persönlichkeit, entweder wird sich zurückziehen oder wird in die Offensive gehen. Und er wird nicht fähig sein, seine Liebe so zu zeigen, wie er es eigentlich sollte. Und das ist das tiefste Bedürfnis der Frau, ist zu wissen, dass sie über alles geliebt ist von ihrem Mann. Dass er zeigt, dass er das ausdrückt. Sie braucht diese Zärtlichkeit, diese Geborgenheit, dass jemand ihr zuhört, dass jemand für sie da ist. Deswegen fragen die Frauen 10-mal am Tag, liebst du mich? Und wenn sie das hat, dann wird sie sich sicher fühlen und erfüllt fühlen. Und es wird ihr leicht fallen, sich der Leidenschaft des Mannes unterzuordnen. Jetzt sagen, selbst wenn er eine schlechte Entscheidung trifft, er liebt mich und wenn wir alles andere verlieren, aber ich habe ihn und wir halten zusammen und ich fühle mich sicher, gemeinsam packen wir es. Und auf der anderen Seite, wenn er kalt ist und wenn er verschlossen ist, dann wird sie anfangen, seine Liebe und seine Hingabe in Frage zu stellen. Und sie wird sich unsicher fühlen. Und dann wird sie beginnen, seine Entscheidungen in Frage zu stellen und zu kritisieren, aus Selbstschutz wieder. Seht schon, es ist dieser Kreislauf. Entweder in eine gute Richtung oder in eine schlechte Richtung. Und Gott kennt es. Gott kennt unsere tiefsten Bedürfnisse als Männer und als Frauen. Deswegen gibt der Herr den Frauen und den Männern jeweils ein einfaches Gebot. Gott weiß, dass wir nicht besonders klug sind. Sagt eine Sache, dass ihr euch merken könnt. Ihr Frauen ordnet euch der Leidenschaft eures Mannes unter und ihr Männer, Vers 19, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Männer liebt eure Frauen. Ich glaube, Gott erinnert die Männer ganz besonders daran, weil wir Männer oft dazu tendieren, unsensibel zu sein. Es kommt den meisten Männern nicht natürlich, einfühlsam und aufmerksam zu sein, die Details zu sehen. Es ist allgemein gesprochen nicht das Natürlichste für uns. Deswegen sagt Gott hier, das müsst ihr anziehen, das müsst ihr anlegen, das müsst ihr lernen. Es braucht eine bewusste Anstrengung. Ihr müsst bewusst das unternehmen, das zu tun. Ihr Männer liebt eure Frauen. Ja, Gott hat euch als die Leiter in der Familie berufen, aber eure Leiterschaft soll eine liebevolle Leiterschaft sein. Nicht dieser Machoismus. Ich denke, dieser Machoismus ist Gott noch mehr ein Gräuel als der Feminismus, weil ihr Männer, ihr repräsentiert den Herrn in der Beziehung. Gott sagt, ihr sollt eure Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Ich denke, das ist noch eine größere Verantwortung. Dieses Wort Liebe hier im Vers 19 oder liebt ist das Wort Agapao. Das ist Gottes Agape-Liebe. Das ist eine aufopfernde, eine gebende Liebe. Gott sagt, ihr Männer liebt eure Frauen mit dieser Liebe, die Gott für euch hat. Im ersten Korintherbrief im Kapitel 13 haben wir eine gute Beschreibung dieser Liebe. Sie ist langmütig, sie ist gütig, sie ist nicht neidisch. Sie bläht sich nicht auf, ist nicht der Macho. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Ist eine selbstlose Liebe. Sie lässt sich nicht erbittern, rechnet Böses nicht zu, freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das ist die Liebe, mit der ihr Männer eure Frauen lieben sollt. Sie ihr Bestes sucht. Und euch ihren Bedürfnissen unterordnet. Diese Einstellung, ich will sie segnen. Nicht Machoismus, ist nicht biblisch, sondern Unterordnung untereinander. Achtet einer den anderen höher als euch selbst. Diese Agape-Liebe, das ist die Liebe, die Jesus für uns hatte, mit der Jesus uns geliebt hat. Er, unser Haupt, unser Herr. Ich meine, wir sind unter ihm, wir sind unter seiner Autorität. Ich glaube, keiner wird das bestreiten oder anzweifeln. Wir sind unter ihm, er ist der Höchste. Die ganze Schöpfung ist ihm untertan. Wir lesen im Philipperbrief, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und dieser Herr, er hat sich selbst erniedrigt unter uns, die wir unter seiner Autorität stehen, aber er hat sich erniedrigt unter uns. Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Und er wurde unser Diener. Das ist das Unglaubliche. Er hat uns höher geachtet als sich selbst. Unser Wohl über sein Wohlergehen gestellt. Wir sehen Jesus, wie er im Garten ringt und schwitzt und kämpft. Aber Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich will sie erlösen. Dich und mich. Und Jesus hat sich uns untergeordnet. Jesus hat uns gedient. Er hat uns die Füße gewaschen. Das ist Autorität. Das ist Leiterschaft im biblischen Sinn. Leiterschaft in der Bibel bedeutet liebevolle, dienende Leiterschaft. Und Männer, wenn ihr eure Frauen so liebt, dann wird es ihnen nicht schwerfallen, sich euch unterzuordnen und eurer Leiterschaft zu folgen. Ist das nicht der Grund, warum wir Jesus folgen? Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und Jesus, ich will bei dir sein, weil du mich so liebst, weil du das Beste für mich willst, weil du mir dienst. Ich will gar nicht irgendwo anders wegrennen, ich will bei dir sein, Jesus. Also das ist, was ihr Männer anziehen müsst, das ist Liebe. Und das braucht Anstrengung, das braucht Arbeit, eure Frauen lieben zu lernen, wie es ihnen entspricht. Sind wir ehrlich, wir Männer, wir sind behindert, wenn es darum geht, Liebe auszudrücken oder die Bedürfnisse der Frauen zu verstehen. Wir sind liebesfaul, so oft. Wir sind so eingenommen von unseren Projekten, von unseren Zielen. Und wir müssen lernen, diesen Bereich Aufmerksamkeit zu schenken. Deswegen sagt der Herr im 1. Petrus, im Kapitel 3, er sagt, ihr Männer, wohnt bei ihnen, bei euren Frauen mit Einsicht oder mit Verständnis. Wir müssen die Bedürfnisse unserer Frauen verstehen lernen. Ich habe kürzlich ein recht interessantes Buch gelesen. Der Autor hat die These aufgestellt, dass es 5 Sprachen der Liebe gibt. Und ich sage jetzt nicht, das ist jetzt nicht die Bibel, ich sage nicht, dass es ein Dogma ist, die absolute Wahrheit, aber es war interessant. Er hat gesagt, die Menschen haben 5 Sprachen oder 5 Arten, vor allem wie sie Liebe ausdrücken. Aber jeder hat so ein bisschen eine andere Betonung. Jeder Mensch braucht alle diese Sprachen der Liebe, aber jeder Mensch hat eine Hauptsprache, wie er Liebe ausdrückt. Und was für ihn ganz besonders ausdrückt, ich liebe dich oder ich habe dich lieb. Und der Autor hat gesagt, die 5 Sprachen sind, das eine ist Lob und Anerkennung. Zweite wäre ungeteilte Zweisamkeit. Dritte wäre Geschenke. Vierte Hilfsbereitschaft. Und das 5. Zärtlichkeit oder körperliche Nähe. Und wir alle schätzen all diese Dinge, aber es gibt eine dieser 5 Liebessprachen, die wir ganz besonders schätzen oder die ganz besonders es ausdrückt, Liebe ausdrückt für uns. Und das ist meistens die wir selbst am häufigsten verwenden. Wie sagst du am häufigsten, ich liebe dich, wenn du jemanden gern hast? Was tust du? Wonach sehnst du dich am meisten von deinem Partner? Was verletzt dich am meisten, wenn er es nicht tut, wenn er es vernachlässigt? Warum bittest du ihn am meisten? Womit liegst du ihm am meisten in den Ohren? Das ist wahrscheinlich deine Liebessprache oder umgekehrt seine oder ihre Liebessprache. Wir haben gedacht, das ist interessant. Und das hilft, Es hilft es zu wissen. Es hilft mit Verständnis bei dem anderen zu wohnen. Ein Beispiel, wenn deine Sprache Hilfsbereitschaft ist, sagen wir als Mann, und ihre Sprache vor allem Zweisamkeit ist, wenn diese ungeteilte Qualitätszeit Aufmerksamkeit ist. Und sagen wir, du kommst nach Hause und sie sagt, Schatzi, setz dich doch zu mir. Und du sagst ja gleich, ich gehe noch schnell ins Bad und ziehe mich um. Und wenn du dich umziehst, siehst du, ah, die Wäsche liegt noch rum und du fängst an, die Wäsche wegzuräumen und du hörst sie rufen aus dem Wohnzimmer, kommst du? Sagst, ja gleich, ich räume schnell die Wäsche weg, und wenn du das tust, siehst du, dass die Glühbirne ausgewechselt gehört, und so wechselst du die Glühbirne aus. Schatzi, kommst du? Ja, Moment, ich habe gesehen, der Mülleimer ist voll, ich bringe noch schnell den Müll raus, und in der Garage draußen hörst du, Schatzi, kommst du endlich? Und dann, wenn er sich endlich zu ihr setzt, ist sie frustriert und sie sagt, hey, ich habe manchmal das Gefühl, du liebst mich nicht. Und er sagt, was meinst du, ich liebe dich nicht, ich habe dir gerade so viel Arbeit abgenommen. Ja, es war seine Art, Liebe auszudrücken, aber nicht ihre Hauptart, Liebe auszudrücken. Oder anderes Beispiel, deine Liebessprache ist Geschenke. Wir kennen alle solche Leute, die lieben es, Geschenke zu machen, die lieben es, Geschenke zu bekommen. Aber sagen wir, die Liebessprache, die Hauptliebessprache deiner Frau ist Hilfsbereitschaft. Du bringst ja jeden Tag ein neues Geschenk und Mann, dein ganzes Herz steckt da drinnen und du bist kreativ und es kommt jedes Mal nicht so wirklich an. Ich sag so. Danke und stell's beiseite. Und du denkst dir, was soll das? Du kommst dir abgelehnt vor. Weil sie nicht so die große Begeisterung einstellt. Sagst, ich verstehe sie nicht. Und sie sagt vielleicht, ich habe den Eindruck, du liebst mich nicht. Ich bin frustriert, weil du mir nie im Haushalt hilfst. Sieh, das ist das, was für sie am meisten Liebe und Wertschätzung ausdrückt. Und es ist gut, diese Dinge zu wissen. Diese Dinge, ich denke, es ist ein Kern von Wahrheit dran. Wie gesagt, ich nehme es nicht als, das, so ist es, so spricht der Herr, aber es war eine interessante Sache. Und ich denke, es hilft, diese Dinge zu wissen. Wenn du das weißt, kannst du vielleicht, statt dass du die Zeit für Einkauf und Geschenken nutzt, nutze sie, um Staub zu saugen oder das Geschirr zu spülen, und das wird bei ihr viel mehr punkten, viel mehr ankommen, wenn das ihre Hauptliebessprache ist. Mein interessantes Buch. Versucht es mal bei euch auszuchecken oder herauszufinden, was ist das, was eurem Partner am meisten Liebe kommuniziert. Ist es die ungeteilte Aufmerksamkeit, ungeteilte Zweisamkeit oder Lob und Anerkennung? Das ist vielleicht uns Männern besonders wichtig oder vielen von uns. Oder ist es Geschenke oder Hilfsbereitschaft, dem anderen zu helfen? Oder als fünftes Zärtlichkeit und körperliche Nähe. Und wenn wir die Dinge verstehen, ist es einfacher, mit Verständnis bei ihnen zu wohnen. Und sie so zu lieben, dass es wirklich ankommt. Dass es wirklich rüberkommt. Wir müssen kommunizieren lernen. Lernen, einander zu verstehen, die Liebe richtig zu kommunizieren. Und das müssen wir alle. Aber Gott sagt es ganz besonders den Männern. Er sagt, ihr Männer, bitte lernt eure Frauen zu lieben. Vers 19. Ihr Männer, liebt eure Frauen, und als zweites, seid nicht bitter gegen sie. Besonders wenn sie gegen euch gesündigt haben. Wenn sie vielleicht eure Autorität nicht anerkannt haben, nicht geachtet haben. Vielleicht euer Stolz gekränkt ist an dem Punkt. Vielleicht hat sie euch sogar gedemütigt. Oder auf der anderen Seite, du bist bitter oder frustriert, weil du zu hohe Erwartungen an sie gestellt hast. Nee, sie wird nicht diejenige sein, die dich letztlich glücklich macht und die letztendlich Erfüllung bringt in dein Leben. Das ist eine Illusion. Das kann nur Gott. Und manchmal haben Menschen diese überzogenen Erwartungen. Aber wenn ich heirate, das wird... Ich glaube, manche dieser Ehevorbereitungsbücher und dieser Ratgeberbücher, die haben auch die Tendenz, so überzogene Erwartungen zu wecken. Ich meine, meistens lesen wir die Bücher sowieso mit dem Auge auf das, was der andere tun sollte. Und dann liest man die ganzen tollen Beispiele, wie es kann überzogen sein. Was, wenn du nicht zufrieden bist in Jesus? Wirst du nicht zufrieden sein mit der Frau oder mit dem Mann? Das ist eine Illusion. Es wird dich nicht glücklich machen. Es ist wunderbar, denke ich, wenn es funktioniert, wenn es der Richtige ist, wenn gegenseitige Unterordnung und Liebe da ist. Aber es ist nicht was, was dein Herz letztendlich erfüllen wird. Das kann nur Gott. Also was immer der Anstoß ist, auf jeden Fall sagt der Herr, lass keine Bitterkeit wachsen in deinem Herzen. Das zerstört. Niemand kann bitter sein in seinem Herzen und gleichzeitig lieben. Es schließt dich aus. Also die Lösung ist, ihr müsst vergeben. Dem anderen, dem Partner, das nicht mehr entgegenhalten. Wir haben letzte Woche über Vergebung gesprochen, also bestell doch die Kassette, wenn du nicht da warst. Das ist ein wichtiges Thema. Vergebung. Besonders die Ehepaare, wenn da irgendwo Bitterkeit in eurem Herzen ist, Unversöhnlichkeit, dann manche tragen das Jahre mit sich rum. Und Leute, es wird Zeit. Bereinigt es noch heute. Nehmt euch Zeit dafür. Oder es wird eure Liebe, eure Intimität, eure Beziehung zerstören. Gott will das nicht. Also Gottes einfache Anweisungen an die Ehepartner. Frauen, eine Sache. Ordnet euch seiner Leiterschaft unter. Respektiert sie als die Leiter in der Familie. Und ihr Männer, eine Sache. Liebt eure Frauen. Es gibt keine Ausreden. Das ist oft das Problem. Ja, aber was ist, wenn sie sich mir nicht unterordnet oder er mich nicht liebt? Du musst trotzdem deinen Teil tun. Ich gebe schon zu, es macht es schwieriger. Aber du tust es sowieso für Jesus. Das ist der Punkt. Als dem Herrn. Und er wird dir Gnade geben und dir Kraft geben, selbst wenn dein Partner seinen Teil nicht erfüllt. Es gibt keine Entschuldigung, dem Herrn ungehorsam zu sein. Und wenn keiner den Anfang macht, dann wird sich auch nie was ändern. Das ist unser Problem, wir lesen diese Verse immer. Ah, Schatzi, hast du gelesen? Wir lesen es immer mit dem Auge, was der andere tun soll. Ich glaube, wir sollten uns aufteilen, manchmal. Und die Frauen nur die Verse für die Frauen lesen und die Männer nur die Verse für die Männer. Das wäre manchmal vielleicht besser. Aber es gibt keine Ausreden. Es gibt keine Entschuldigung, dem Herrn ungehorsam zu sein. Und es geht vor allem um deine Beziehung mit Gott. Es lähmt dein ganzes geistliches Leben, wenn du in diesem wichtigsten Bereich deines Lebens, die wichtigste Beziehung in deinem Leben, Familie zu Hause, dein Partner, wenn du da ungehorsam bist. Ich meine, wenn du da in Ungehorsam Gott gegenüber lebst. Und es gibt Leute, die dann sind nach außen hin die Superchristen und aktiv in der Gemeinde und im Dienst und bla 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 und ungehorsam in der Familie. Sagen einfach, ich will mich nicht unterordnen, ich will meine Frau nicht lieben. Darf ich eines sagen, wenn dein ganzer öffentlicher Dienst unter Anführungszeichen ist wertlos. Wenn diese erste Priorität nicht stimmt, wenn du die Verantwortung deinem Partner gegenüber nicht wahrnimmst. Und ich glaube, du stellst wirklich dein geistliches Leben, dein geistliches Wachstum, deine Beziehung mit dem Herrn aufs Abstellgleis. Wenn wir bewusst ungehorsam sind in einem Bereich unseres Lebens, das hindert unsere Beziehung mit dem Herrn. Petrus sagt weiter im ersten Petrusbrief, er sagt, wohnt mit ihnen, ihr Männer wohnt bei den Frauen mit Einsicht und dann sagt es weiter, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Seht, es hat eine direkte Auswirkung auf eure Beziehung mit dem Herrn, auf euren Dienst für den Herrn. Du kannst nicht in Ungehorsam gegen Gott leben und dann viel Frucht von deinem Leben erwarten oder viel Wachstum in deiner Beziehung mit dem Herrn, das funktioniert nicht. Deine Beziehung mit deinem Partner, deine Beziehung mit den anderen Menschen ist deine Beziehung mit dem Herrn. Versuchen das zu trennen, aber hier im Kolosserbrief sagt uns der Herr, Jesus ist der Größte und der Höchste und alles hat mit ihm zu tun. All unsere Beziehungen. Das ist der Punkt hier. Vers 17, alles was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus. Und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Wir müssen den Herrn zurück in das Bild bringen. Nicht diese humanistische Sicht. Ich tue meinen Teil nicht, weil sie ihren Teil nicht tut. Oder weil er seinen Teil nicht tut. Und was er oder was sie tut, das bestimmt, was ich tue. Und nicht der Herr. Es ist Humanismus. Ich lebe für Jesus, ich lebe für ihn, ich liebe ihn, ich will ihm gefallen, ich will ihm gehorsam sein. Und das ist meine Motivation. Wenn ich meinen Teil tue, wenn ich Gottes Willen tue, dann wird als Nebeneffekt die andere Person reagieren. So harte Herzen gibt es gar nicht. Und es wird Heilung und Segen geben in eurem Leben, in eurer Beziehung. Aber einer muss anfangen und wir müssen es für den Herrn tun. Das ist wichtig. Vers 20, die Eltern-Kind-Beziehung. Vers 20, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Wieder im Herrn. Ihr tut es für Jesus, um ihm zu gefallen. Also ihr Kinder, es gibt eine ganz wunderbare, einfache Art, Gott anzubeten und Gott zu ehren. Und Gott sagt, gehorcht euren Eltern. Ist wieder nicht das, was unbedingt natürlich kommt. Nicht unbedingt das, was populär ist heutzutage. Gehorchen. Aber Gott sagt hier den Kindern, ihr Kinder zieht Gehorsam an. Das ist, was ihr anlegen müsst. Kinder, seid einfach euren Eltern gehorsam. Und das furchtbare Wort in diesem Vers ist das Wort in allem. In allem. Das Einzige, was ausgenommen ist, wenn eure Eltern was sagen würden, was gegen den Herrn ist. Dann müssen wir dem Herrn, das ist ein allgemeines Prinzip, dann müssen wir dem Herrn mehr gehorchen als den Autoritäten über uns. Aber Kinder, Gott hat es sehr einfach für euch gemacht. Gehorcht euren Eltern, ohne trotzig zu sein, ohne zu streiten. Tut einfach das, was sie euch sagen. Ihr seid unter ihrer Autorität, unter ihrer Leiterschaft. Die Frage ist immer, wie lange gilt es? Besonders gilt es auch fürs Teenageralter? Die Bibel sagt, solange zu Hause wohnt. In der Bibel den nächsten Abschnitt, das nächste, worüber der Herr spricht, ist, wenn wir Eltern verlassen und unserem Mann oder unserer Frau anhängen, eine eigene Familie gründen. Also, egal wie alt ihr seid, ob ihr 10 oder 15 oder wie immer seid, solange ihr unterm selben Dach esst, solange ihr am Tisch der Eltern esst, das ist das Gebot des Herrn für euch. Gehorcht euren Eltern. Ah, du kennst meine Eltern nicht. Die verstehen mich nicht. Die sind grausam. Ganz offen gesagt, ihre Entscheidungen sind zwar nicht unmoralisch, aber sie sind schlicht und einfach dumm. Verstehen mich nicht. Vielleicht sagst du, ich kenne den Herrn schon länger, als meine Eltern ihn kennen. Oder ich bin gebildeter als meine Eltern. Ich studiere und meine Eltern haben nicht mal die Hauptschule fertig gemacht. Ich weiß mehr. Ja, darf ich euch daran erinnern, auch Jesus ist von seinen Eltern nicht verstanden worden. Ihr erinnert euch, nachdem sie ihn im Tempel gesucht haben als Zwölfjährigen und er ihnen erklärt hat, warum er dort war, heißt es, und sie verstanden das Wort nicht, was er zu ihnen redete. Aber dann lesen wir weiter, er ging mit ihnen hinab und er kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Was denkt ihr, Kinder? Denkt ihr, Jesus war geistlicher als seine Eltern? Denkt ihr, Jesus war klüger als seine Eltern? Denkt ihr, Jesus hat den Vater schon länger gekannt als seine Eltern? Jesus war Gott. Also, Jesus liebte seinen Vater. Und er war seinem himmlischen Vater untertan. Er hat seine Ordnung, die Autorität, die er über ihn eingesetzt hat, in seinem Leben als Mensch, das hat er geachtet. Und deswegen hat er sich auch seinen irdischen Eltern untergeordnet. Also Kinder, Gott verlangt nicht mehr von euch, Jesus verlangt nicht mehr von euch, als er selbst vorgelebt hat. Vers 21 auf der anderen Seite ist immer diese schöne Ausgewogenheit. Das ist das Wunderbare an Gottes Wort. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Und wir wissen, was der Herr den Vätern sagt, er sagt auch den Müttern, weil die Mütter unter der Leiterschaft der Väter stehen. Aber ich glaube, Gott sagt es ganz besonders den Vätern. Und in unserer Kultur, glaube ich, vernachlässigen die Väter sehr oft diese Verantwortung. Es ist diese Tendenz da, dass die Väter sagen, naja, ich verdiene das Geld, ich kümmere mich um das Auto und von mir aus das Rasenmähen. Aber dann die Kinder, das sind die Verantwortung der Frau, Verantwortung der Mutter. Und das ist falsch. Gott sagt, du bist der Leiter der Familie als Mann. Du bist auch verantwortlich für die Kinder und für die Erziehung deiner Kinder. Und Gott sagt den Vätern und auch den Müttern, ganz besonders reizt eure Kinder nicht. Entmutigt eure Kinder nicht. Wie kann man Kinder entmutigen? Das eine ist so direkt, man kann sie ärgern, man kann sie reizen, man kann sie so hänseln. Und das heißt nicht, dass ihr Eltern nie etwas tun werdet, was eure Kinder ärgert. Das wird sehr oft der Fall sein. Aber der Punkt ist, dass sie es nicht bewusst machen. Oder ich kann ein Kind entmutigen dadurch, dass ich überzogene Erwartungen an das Kind stelle. Ich war ein guter Sportler, also Sohn, musst du ein guter Sportler sein. Oder ich bin ein Mathematikgenie, mein Kind, du musst ein Mathematikgenie sein. Oder wir wollen, dass die Kinder unsere Träume erfüllen. Ich konnte nie studieren, aber Kind, du sollst studieren, du musst es. Und das ist frustrierend, das macht die Kinder zornig, das macht sie bitter, das macht sie mutlos, wenn es nicht das ist, was Gott in sie hineingelegt hat. Wir können Kinder auch entmutigen durch Worte, indem wir sagen, du wirst es nie schaffen oder wann tust du je oder du bist dumm und immer tust du oder immer tust du nicht. Das ist entmutigend für jeden. Oder auch, dass wir sie vernachlässigen. Und wir wissen, ich denke, Gott spricht hier gerade zu den Vätern, weil wir wissen, wie wichtig es für Kinder ist, dass der Vater sich mit ihnen beschäftigt. Wir wissen das aus der Psychologie, aus den Studien. Es kann das ganze Leben, man kann die ganze Karriere bestimmen eines Kindes, ob der Vater sich gekümmert hat oder nicht. Das ist ganz wichtig. Weiterer Punkt ist, wie wir Kinder entmutigen können, ist, wenn wir inkonsequent sind bei der Züchtigung. Das Kind weiß nicht, woran es ist. Einmal gibt es eine Konsequenz, das andere Mal nicht, wenn es den Mist baut. Auch das Kind kennt sie nicht aus, mal so, das ist frustrierend. Vers 22. Es geht um die Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung. Ihr Sklaven. Wir können das heute auf die Arbeitnehmer anwenden. Manche sagen, das passt ganz gut. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren Herrn, nach dem Fleisch, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens. Also ihr Arbeitnehmer, ihr, die ihr euch als Sklaven fühlt, das ist, was ihr anziehen sollt, ist auch Gehorsam. Tut einfach das, was euer Chef euch sagt. Streitet nicht drüber, auch wenn ihr es selbst anders machen würdet. Redet nicht schlecht über ihn, hinter seinem Rücken, sondern tu einfach deinen Job und tu ihn so gut, wie du es kannst. Das heißt hier weiter, nicht als Augendienerei, als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet vom Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat, und da ist kein Ansehen der Person. Also wieder, tu das für den Herrn. Unser ganzes Leben steht in Beziehung mit dem Herrn. Jeder Bereich unseres Lebens. Es gibt keine Teilzeitchristen. Zumindest nicht die, die es ernst meinen. Also schau über deinen Chef hinaus. Ihr arbeitet für den Herrn. Tu es als Gottesdienst für ihn. Englisch als Worship. Als Anbetung für Jesus. Und er wird euch bezahlen mit himmlischer Währung. Arbeitet für den Herrn. Und tu das von Herzen. Seid mit ganzem Herzen bei der Sache, mit Eifer, mit Enthusiasmus. Mach deine Arbeitszeit als zu einer Lobpreiszeit für den Herrn. Jesus, ich tue das für dich. Ich bete dich an mit meiner Arbeit. Und wenn wir so arbeiten, wird unser Büro oder die Schule oder die Fabrikshalle oder die Küche oder Waschküche, das Bügelbrett, es wird zu einer Kathedrale. Es ist mehr als nur, oh, ich biege den Job runter, sondern Jesus, ich bete dich an mit meiner Arbeit. In Einfalt des Herzens, heißt es hier, tu es für den Herrn, er wird mich belohnen. Manche sagen, na, das ist wirklich einfältig, das ist naiv. Du lässt dich ausnutzen. Wiederum, unsere natürliche Tendenz ist es nicht unbedingt, hart zu arbeiten. Habe ich recht? Sondern eher im Gegenteil. Deswegen sagt Jesus hier wieder, das ist, was ihr anziehen sollt, das ist, was ihr lernen sollt. Die Welt sagt uns, mach so viel Geld wie möglich mit so wenig Aufwand, so wenig Arbeitseinsatz wie möglich. Ich meine, Obezahn, sagen wir auf Wienerisch. Wenn der Chef nicht da ist, langsam, nur nicht schwitzen. Und dann plötzlich, wenn der Chef ins Zimmer kommt, dann sind alle beschäftigt. Versuchen uns zu drücken. Hören eine halbe Stunde vor Arbeitsschluss auf zu arbeiten. Es ist Kaffeezeit, da sitzen wir zusammen und wird Schmäh geführt. Wenn wir jetzt genau überlegen, das ist Diebstahl. Wir stehlen unsere Zeit. Oder wir stehlen dem Chef die Zeit, die wir ihm versprochen haben, wofür wir bezahlt werden. Und ich habe selber erlebt, wie Kollegen böser auf dich werden, nur weil du deinen Vertrag erfüllst und 8 ehrliche Stunden arbeitest. Sagen, hey, was ist faul mit dir? Ich meine, du hackelst dir deinen ab und halbe Stunde nur noch, mach langsam. Na, wir arbeiten für den Herrn. Und für wen wir arbeiten, das macht den Unterschied. Wenn wir für unseren Chef arbeiten, für euch Mütter, die daheim sind, wenn ihr für eure Kinder arbeitet oder für euren Mann, das wird frustrierend sein. Menschen sind nicht immer die Dankbarsten. Wir bekommen nicht immer die Anerkennung, die uns gebührt, oder zumindest wir glauben, dass sie uns gebührt. Aber wenn wir es für Jesus tun, dann ist es eine Freude. Dann, selbst wenn die Arbeit in sich nicht unbedingt Spaß macht. Aber ich tue es für dich, Jesus. Und das ist wichtig, gerade bei diesen eintönigen, alltäglichen Arbeiten. Es gibt so eine Geschichte von der Mutter Teresa, wo sie gerade dabei war, dort in Kalkutta einen Leprakranken zu versorgen, so mit offenen Wunden, wo das Eiter rausfließt, und sie hat ihn gepflegt, es abgewischt, verbunden, es hat gestunken. Und ein Besucher hat gesagt, nicht für $1 Million könnte ich das tun, was du tust. Und die Mutter Teresa hat gesagt, ich auch nicht. Nicht für $1 Million. Aber für Jesus können wir es tun. Wir arbeiten für Jesus. Und was für eine Ehre, was für ein Vorrecht, dass wir für Jesus arbeiten dürfen. Dass wir ihm dienen dürfen mit unserer Arbeit, dass wir ihn anbeten dürfen mit unserer Arbeit. Er ist so ein guter Chef. Er zahlt so gut. Und jede Überstunde, jede Kleinigkeit, er belohnt sie Jesus hat gesagt, wenn wir jemandem ein Glas Wasser geben in seinem Namen, wir werden belohnt dafür. Mann, also ich tippe im Computer für dich, Jesus, und jeder Tastendruck, tsching, belohnt. Jeden Teller, den ich für ihn abwasche, Anbetung für ihn, ja, er wird uns belohnen dafür. Und ehrlich gesagt, Gott verdient nichts anderes. Jesus verdient nicht weniger als unser Bestes. Weil er hat sein Bestes für uns gegeben. Er hat sich selbst für uns gegeben. Wir alle haben Jesus als Arbeitgeber. Und auch wenn unsere Vorgesetzten von unserer Arbeit profitieren, wir arbeiten für Jesus. Und auch wenn menschliche Vorgesetzte uns vielleicht nicht anerkennen und die Aufmerksamkeit und den Dank geben, der uns gebührt, Jesus sieht es und er belohnt uns für jede Kleinigkeit in seiner himmlischen Währung. Und das ist wirklich befreiend. Es ist befreiend, wenn wir durch unseren menschlichen Vorgesetzten hindurch Jesus sehen, meinen wirklichen Chef. Weil ich weiß, er liebt mich. Und er ist mit mir und er hilft mir. Und egal welche Arbeit ich tue, es ist eine wunderbare Sache. So ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wir Christen sollten die besten Arbeiter sein, die es gibt. Wir sollten die sein mit der höchsten Arbeitsmoral, die es gibt. Und das ist total im Gegensatz zum Denken der Welt. Und wir sind sehr oft noch beeinflusst von diesem weltlichen Denken. Ich will mit einer guten Einstellung arbeiten. Ich will so gut machen, wie ich kann. So viel wie möglich schaffen. Und das wird ein gutes Zeugnis sein. Und es wird auch gut für mich sein. Solche Arbeiter sind gefragt. Solche Arbeiter sind leider Gottes rar in dieser Welt. Und auch Gott sucht solche Arbeiter. Ich glaube das wirklich. Es ist eine Eigenschaft von Menschen, die Gott gebraucht ist. Sie wissen, wie man arbeitet. Ich finde es interessant, wie viele Menschen Gott bei der Arbeit berufen hat. Petrus und Johannes und Jakobus, waren da, haben die Netze geflickt. Jesus hat gesagt, folgt mir nach. Haben gefischt, ich will euch zu Menschenfischern machen, folgt mir nach. Ich denke an Matthäus, der im Zollhaus gesessen ist. Jesus hat ihn bei der Arbeit berufen. Oder Mose und David, als sie die Schafe gehütet haben. Der Elisa, als er gepflügt hat. Mit dem Ochsen hat Gott ihn berufen. Dem Paulus, als er die Christen verfolgt hat. Waren alles aktive Leute. Wenn du von Gott gebraucht werden willst, dann lern, für ihn zu arbeiten von ganzem Herzen. Lern, hart zu arbeiten. Ich glaube wirklich, dass Christen, die faul sind und griesgrämig ihre Arbeit tun und halbherzig, ist eine Schande für den Herrn. Und wir sind ihm ungehorsam. Ist der Punkt hier. In Vers 25 spricht er davon, dass es Unrecht ist. Also wieder unsere Arbeit in Beziehung gesetzt mit Jesus, mit unserer Beziehung mit ihm. Unser ganzes Leben lebe ich für den Herrn. Das ist nicht geteilt. Ja, den einen Teil ist für Jesus und der andere Teil für mich selbst. Der hat nichts mit ihm zu tun. Nee, unser ganzes Leben steht in Beziehung mit ihm. Und all unsere menschlichen Beziehungen, unsere Arbeitsbeziehungen, unsere Familienbeziehungen. Ich tue alles für ihn, alles mit ihm und ich werde belohnt von ihm. Als letztes das Gegenstück auch hier, im Kapitel 4, im Vers 1. Ihr Herren, ihr Arbeitgeber, gewährt euren Sklaven, euren Arbeitnehmern, was recht und billig ist. Da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn in den Himmeln habt. Also der Herr weiß unsere natürliche Tendenz, nicht nur als Arbeitnehmer, sondern auch als Arbeitgeber, ist Habsucht. Als Unternehmer das Ziel ist, den Gewinn zu maximieren und das ist nicht schlecht. Wir sind, Bibel lehrt keinen Kommunismus. Gewinn ist nichts Schlechtes, es ist was Gutes. Ohne dem funktioniert es nicht. Und ich habe es schon einmal gesagt, aber es ist einer der besten Dienste, die du an deinen Mitmenschen tun kannst heutzutage, wenn du ihnen Arbeit gibst. Es ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Aber Gewinn ist nicht der Ersatz für Gott oder der Ersatz für Gerechtigkeit. Und Versuchung für den Arbeitgeber wäre, den Arbeitnehmer auszunutzen und seine Machtposition auszunutzen. Darum sagt der Herr dem Arbeitgeber, gebt es, was recht und billig ist. Mit anderen Worten, ihr Arbeitgeber seid fair euren Untergebenen gegenüber. Die Frage ist, was ist ein fairer Lohn? Ja, versetz dich in die Position des anderen. Was würdest du Ihr Chefs, was würdest du mit gutem Gewissen vor Gott als Lohn verlangen, wenn du der Arbeitnehmer wärst? Das ist ein gerechter Lohn. Umgekehrt, genauso wie ihr Arbeitnehmer, wie viel sollt ihr verlangen? Ja, wie viel würdet ihr mit gutem Gewissen zahlen, wenn ihr der Chef wärt? Könnt ihr euch vorstellen, wie die Gehaltsrunden aussehen würden, wenn alle Christen wären? Wenn alle danach leben würden? Ganz anders. Aber ich denke auch, wenn er hier sagt, gewährt euren Sklaven, euren Arbeitnehmern, was recht und billig ist, dann heißt es ganz sicher auch, dass wir den Arbeitnehmern mit Wertschätzung begegnen und mit Höflichkeit. Dass wir sie behandeln als Menschen, die Gott liebt. Und nicht stolz oder hochnäsig irgendwie runterschauen auf sie. Warum sollen wir das tun? Ja, weil auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Es gibt niemanden, der nicht unter Autorität steht. Unser ganzes Leben steht in Beziehung mit Gott. Und das ist die Quintessenz von dem Ganzen. Wir müssen Jesus-zentriert leben in jeder Beziehung unseres Lebens, in unserer Ehe, in der Familie, mit den Kindern, auf unserem Arbeitsplatz. Unsere Beziehungen hier auf der Erde sind ein Teil unserer Beziehung mit Gott. Alles hat mit ihm zu tun. Und mit unserer Liebe für ihn. Weil wir tun diese Dinge, weil wir ihn lieben, weil wir ihn ehren wollen. Und weil wir ihm gehorchen wollen. Also wieder einmal sehr, sehr praktische Ermahnungen. Ich möchte euch und uns und mich ermutigen. Lasst uns auch praktisch sein. Jesus hat gesagt in der Bergpredigt, wer meine Worte hört und sie tut, der ist ein kluger Mann, der sein Haus, das heißt sein Leben, auf Felsen baut. Wer meine Worte hört und sie nicht tut, der ist töricht, der baut auf Sand. Und das Leben, sein Haus wird zerfallen, wenn die Stürme des Lebens daherkommen. Jesus ermahnt uns hier, weil er uns lieb hat und weil er uns bewahren will und weil er uns segnen will. Aber der Segen kommt, wenn wir es umsetzen. Nicht, wenn wir es hören und sagen, Amen, Pastor. Und wir sagen, ja, es stimmt, ich stimme überein. Übereinstimmung und Hören ist nicht gleich Tun. Ich denke, das kann eine große Gefahr sein für uns, die gerne die Bibel studieren, die die Bibel lieben. Wir sind in der größten Gefahr, Toren zu werden. Sollte zu sein, die nur hören und sagen, hey, das ist klasse, Gottes Wort und Amen, super. Ich stimme überein und dann gehen wir nach Hause und setzen es halt um. Ist wertlos. Du bist ein törichter Mann, eine törichte Frau, bis du nicht fest in deinem Herzen beschließt und sagst, ich will gehorchen, ich will es umsetzen, ich will mich ändern. Wenn ich nach Hause komme, wenn ich morgen in die Arbeit gehe, dann geht das los. Setze ich es in die Praxis um. Ist wichtig. Wir haben vielleicht als kleine Hilfe, ich habe wieder so ein paar Kopien hinten aufgelegt, so zum Weiterstudieren für, was es heißt, Ehemann, Ehefrau zu sein, Kindererziehung. Wir hatten die schon im Frühjahr aufgelegt, als wir diese Themen durchgemacht haben. Wer es noch nicht hat, dann nehmt es mit, studiert weiter. Werdet praktisch, setzt es um. Für die, die es noch weiter studieren wollen, im Frühjahr haben wir jede dieser Beziehungen genommen und den ganzen Vormittag dafür verwendet. Ihr könnt euch die Kassetten bestellen von Epheser 5 und Epheser 6, wo der Herr über diese Bereiche spricht. Lass uns beten. Lieber Vater, hilf uns, dir gehorsam zu sein. Herr, hilf uns, dich im Bild zu behalten, dich im Auge zu behalten, dass wir in all diesen Beziehungen, in der Ehebeziehung, in der Familie, als Kinder, als Eltern, am Arbeitsplatz, als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, dass wir immer dich sehen in den anderen Menschen und wirklich für dich leben in diesen Beziehungen und mit dir. Wir wissen, da kommt der Segen her. Und Vater, hilf uns, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und gib uns die Kraft, Herr, das in die Praxis umzusetzen. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Nächste Woche wollen wir den Kolosserbrief fertig machen. Kapitel 4. Und dann in 2 Wochen, ich habe irgendwie am Herzen, wieder mal ein Evangelium durchzugehen. Wir haben jetzt sehr viel Briefe, Theologie, praktische Sachen studiert. Ich denke, es ist wieder mal schön, einfach auf Jesus zu schauen, auf das Wesentliche. Wir werden in 2 Wochen mit dem Matthäus-Evangelium anfangen und da durchgehen. Ich habe auch noch vergessen, eine Sache anzukündigen. Und das ist am 9. November, wollen wir so einen Abend machen, wo es um Lobpreis geht, um Anbetung, auch Anbetungsleitung für alle, die interessiert sind an Lobpreis, vielleicht auch mal mitzusingen oder Lobpreis zu leiten. Am 9. November ist ein Freitagabend um 20 Uhr. Oh ja, das Erntedankfest habe ich auch vergessen. Wann ist das?
Am 17.
Am 17.
November, Thanksgiving.
Wir kommen aus dem Feiern gar nicht raus. Ist gut. Am 17. November, weißt du, wie viel Uhr?
Abends wahrscheinlich.
17. November abends, ist ein Samstag. Wollen wir euch einladen für so ein amerikanisches Thanksgiving-Dinner. Wir haben das letztes Jahr schon gemacht, und wer da war, ihr wisst, das ist... Also merkt euch das vor, am 17. November, Gemeinschaft und Thanksgiving. Heute machen Gottesdienst auch Gemeinschaft und Spaghetti. Also lasst uns noch schnell ein Lied singen zum Abschluss, dass wir dann unser Fleisch füttern können.